Werbung.
Deine Praxis, dein Freiraum. Wie viel Praxis steckt in dir? In deiner eigenen Praxis behandelst du deine Patientinnen und Patienten so, wie du es für richtig hältst. Mit mehr Zeit, Planbarkeit und Entscheidungsspielraum. Du bestimmst selbst über deinen Arbeitsrhythmus, deine Schwerpunkte und die Vereinbarkeit mit deinem Privatleben. Die KV Nordrhein begleitet dich mit Beratung, Förderangeboten und Praxisbeispielen auf dem Weg in die Niederlassung. Teste jetzt, wie viel Praxis in dir steckt. Auf www.dein-praxisstart.de.
Ich würde sagen, tatsächlich ist es immer noch so, im operativen Gebiet, da muss eine Frau sich ein bisschen mehr durchsetzen, aber sie kommt eigentlich weiter. Und es gibt viele Frauen, die Chefärztinnen sind und tüchtig sind und das auch bewiesen haben.
Unsere heutige Gästin ist 86 und steht, gelegentlich zumindest, immer noch am OP-Tisch. Die Medizin ist sowas wie ihre große Liebe, würde ich sagen. Und sie hat in ihrer Karriere sehr viel erlebt. Unter anderem war sie als Ärztin im peruanischen Dschungel. Sie war bei den Anfängen der minimalinvasiven Chirurgie federführend dabei. Und sie hat die Reproduktionsmedizin in Deutschland mitbegründet und für ihre Arbeit letztes Jahr auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Als Professor Dr. Lieselotte Mettler angefangen hat in den 60er Jahren als Ärztin, waren wir von Parität noch viel, viel weiter weg als heute. In ihrer Abteilung hat sie als einzige Frau gearbeitet mit gemeinsam 30 Ärzten. Wir wollen heute sprechen, was sich seitdem getan hat, was sie als Frau in dieser Männerwelt so erlebt hat, wie sie damit umgegangen ist, die, wie es in einem Artikel mal stand, einzige Halbgöttin in Weiß zu sein. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass es geklappt hat.
Dankeschön.
Mein Name ist Julia Rothherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und wünsche euch jetzt sehr viel Freude beim Zuhören.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Lilo, wir machen diesen Podcast, ja? Unter anderem auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass immer noch wenige Frauen in der Medizin in Führungspositionen sind. Jetzt haben wir heute 2026.
Ja.
Als du deine Karriere anfingst, das war in den 60er Jahren. Wie sah war das denn damals eigentlich? Wie gern wurden Frauen eingestellt und vielleicht sogar befördert?
Also sie wurden gar nicht gefördert. Man war immer skeptisch. Okay. Man musste besonderen Einsatz zeigen, dass man als Frau das auch kann, was vom Mann immer voraussetzt, war, der kann das. Also muss immer doppelte Leistung zeigen. Das ist praktisch ja nur so 60 Jahre her. Nur.
Nur, ja.
Ja.
Trotzdem hast du eine beeindruckende Karriere hingelegt. Also wie hast du das geschafft, dich da durchzubeißen?
Ja, ich habe halt auch ein gutes Familienleben gehabt, Ausgleich, und habe mich dann nicht weiter geärgert und gut weitergemacht. Und dann die Anerkennung kam schon mal, aber spät.
Okay, also du hast dich tatsächlich nicht geärgert?
Versucht nicht zu ärgern, ja. Hab einen verständigen Mann gehabt, der das auch mitgetragen hat und mich ermuntert hat, weiterzumachen.
Denn als du angefangen hast, habe ich gelesen, wolltest du eigentlich in die Chirurgie und hast dann die Gynäkologie gewählt, weil man in vielen anderen Fächern als Frau damals eine Absage bekommen hat. Ist das richtig?
Also ich habe die Gynäkologie gewählt, weil dieser Chef damals, der Kurt Semm, der hatte mir geschrieben, als ich mich aus dem Urwald beworben habe, dass ich bei ihm anfangen kann ohne Papiere. Das war eigentlich so, ich wollte was Operatives machen. Und nachdem ich also hörte, der Gynäkologe, der nimmt mich so, das war eigentlich das. Es war nicht, dass ich da ausgewichen bin von der Chirurgie, sondern es war ein Zufall, dass ich einen Chef hatte, der mich dann, der sagt, okay, wenn Urwaldmädle, stellt er sofort ein. So ungefähr war das.
Du hast quasi in Peru gearbeitet.
Also ich war 3 Jahre in einem Urwaldhospital, eigentlich mit Missionarsgedanken, den habe ich aber dann bald verloren und gesehen, dass die Medizin da wirklich gebraucht wird und man da viel Gutes tun kann. Ein Jahr hatte ich vorgehabt, dann bin ich 3 Jahre geblieben.
Und quasi Herr Semm war der Meinung, wenn jemand 3 Jahre im Dschungel arbeiten kann, dann schafft er es auch, neben ihm zu arbeiten.
Genau, und er hat also ganz nett geschrieben, da können Sie bei mir morgen anfangen. Und dann fand ich, ohne Papiere, die Papiere kann man nachher nachliefern. Der war gerade neuer Chef geworden in der Frauenklinik.
Zu Kurt Sem hast du ja ein ganz besonderes Verhältnis dann entwickelt, würde ich mal sagen. Du warst seine Assistenzärztin, ihr habt gemeinsam an der minimalinvasiven Chirurgie gearbeitet, wart da quasi Vorreiter, Vorreiterinnen. Trotzdem ist es irgendwie so, wenn man liest und was du so über Kurt Sem sagst, dann ist da nicht nur Positives.
Also ich würde sagen, on the long run positiv, aber es waren immer Hürden, wenn er Männer wieder vorgezogen hat, weil er dachte, die können es besser. Das war so einfach, ich glaube, der Gang der Zeit, dass man halt gemeint hat, eine Frau kann das nicht so gut. Und das habe ich also mehrfach erfahren müssen. Und dann habe ich auch ein bisschen einen Wandel gemacht in der von der operativen Tätigkeit zu der Reproduktionsmedizin, weil das hat er dann anerkannt, nachdem das war nicht direkt mit den Operationen in Konkurrenz. Aber on the long run, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zusammen entwickelt und auch sehr fruchtbar zusammengearbeitet. Aber das war nicht immer der Fall.
Hat er denn offen dir gegenüber auch gesagt, dass er Männer für die besseren Ärzte hält?
Mehrfach als Beispiel gegeben, wenn ich eine Operation geplant hatte. Nein, die macht der Herr Mecke. Und der ist 2 Jahre jünger als ich war im Fachgebiet, aber das war dann ein gestandener, gut aussehender, kräftiger, sportlicher Mann.
Und hast du dann die Diskussion gesucht mit Herrn Sem?
Ja, dann muss ich dem assistieren und er muss das machen. Und er durfte es machen.
Also du hast nicht versucht, ihm die Entscheidung auszureden und zu sagen, nee, das mache ich.
Nein, das hat er nicht erlaubt. Das hat er dann auch so angeordnet, da konnte man auch nicht widersprechen.
Ich weiß, dass du gesagt hast, als du gehört hast, unser Podcast heißt Frau Doktor, übernehmen Sie, dass du das auch schon hunderte Male diesen Satz gehört hast und am Ende wurde wieder ein Mann eingesetzt. Das ist
richtig.
Dann eins dieser Beispiele, richtig?
Ja, da habe ich also viele Beispiele dafür, ja. Und bis er dann das halt langsam verstanden hat, als er aufhörte und ich dann die Minimalchirurgie weitergeführt habe, da hat er dann oft anerkennend gesagt, ja, also ich habe mir nicht vorstellen können, dass du das kannst.
Also es gab dann eine Versöhnung quasi am Ende.
Das gab es bestimmt, hundertprozentig, ja. Und es gab auch inzwischendurch immer wieder Entschuldigungen, aber wenn er mal mit einem Instrument nach mir geschmissen hat und mein Sohn dann sagte, Mama, spricht man nicht mit dir am Telefon, dann hat er einen in den Arm genommen und gesagt, ja, also es tut mir leid, ich habe halt einfach, bin mal wieder durchgedreht. Und so hatten wir einige Fälle.
Aber wie bist du damals damit klargekommen? Also du warst ja damals auch noch eine junge Frau, da muss man ja, glaube ich,
ja, ich habe also auch den Ausgleich mit meinen Kindern gehabt und habe gesehen, dass dann, wenn man dabei bleibt, dass man dann letztlich doch auch Recht bekommen kann. Mhm. Man darf sich nicht gleich ärgern.
Du hast jetzt zweimal schon quasi betont, dass du auch quasi ein Familienleben dir nebenbei aufgebaut hast. Das war tatsächlich für dich was, wo du dich festgehalten hast, wenn es schwierig wurde?
Ja, unbedingt.
Und quasi du auch wusstest, wenn das mit der Karriere nicht so funktioniert, wie ich mir das vielleicht vorstelle, dann gibt es noch etwas anderes.
Ja, aber ich meine, ich habe mich schon oft genug geärgert, aber es ist dann ja letztlich auch doch gut gegangen und das muss man auch das Ende sehen. Man muss nicht im Moment nicht gleich den Kopf hängen lassen.
Okay, aber...
Sage ich aber, meinen Kolleginnen auch, wenn sie mal sagen, jetzt ist schon wieder der vorgezogen. Also ja, bleib dann mal da, vielleicht geht der übermorgen weg und so ist es auch oft der Fall. Aber es ist natürlich umgekehrt nicht so, dass der Mann, dass die Frau vorgezogen ist. Das ist eigentlich im operativen Fach immer noch nicht.
Ja, leider. Was krass ist, also es sind, wie du sagst, es sind 60 Jahre vergangen und an manchen Punkten hat sich noch nicht so viel verändert.
Ja, genau.
Hättest du das vor 60 Jahren gedacht?
Also, ich habe immer schon gesagt, wenn der Mann da zum Fußball, wenn mein Kollege zum Fußballspiel ging um 4 nachmittags, weil das wichtig war, und nicht zu meinen Kindern, hat ja jeder seinen Grund gehabt. Also, es ist einfach, das Fußballspiel war selbstverständlich akzeptiert und zu Kindern wurde gesagt, ja, die hat kein anderes Interesse, die muss zu ihren Kindern und so. Mhm. So war das halt lange Zeit.
Du hast dich dann aber auch tatsächlich von Kurt Sem irgendwie erstmal so ein bisschen lossagen müssen, oder? Bis er dich akzeptiert hat.
Nein, ich bin
gesagt,
ja nach
du
England.
Hast dann quasi,
ja,
du bist nach England und hast auch so ein bisschen die Fachrichtung.
Also ja,
du
die
hast
Fachrichtung. Dich dann ich habe dann diese Kinderwunschsache, die er ja auch operativ unterstützt hat, aber dann mit der Retortenbabytechnik eingeführt. Da war er erst dagegen, aber dann, als er gesehen hat, dass das auch gut läuft, hat er es ja auch unterstützt. Aber dadurch war ich operativ erstmal weg vom Fenster. Und dann sind einige Oberärzte gegangen und dann hat er gesagt, ja, also jetzt musst du entscheiden, du musst jetzt beides machen. Ich brauche jetzt jemanden, der operiert. Ich habe gesagt, ich mache das gerne, aber ich möchte es dann auch kontinuierlich machen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen zu der minimalinvasiven Chirurgie. Aber so 2-3 Jahre war ich ziemlich raus gewesen erstmal.
Und das war dann im Nachhinein gut, oder? Weil er wahrscheinlich auch so ein bisschen gemerkt hat, was er an dir hat.
Also ich bin auch so, zumal jetzt mache ich immer noch minimalinvasive Chirurgie und nicht mehr Reproduktionsmedizin. Ich bin in Dubai immer noch also mit Roboterchirurgie tätig, was einfach und gut zu machen geht. Und das macht auch Spaß. Das ist einfacher als eine Kinderwunschbehandlung, die über viele Monate geht und dann die Patientin nicht außer Sicht lassen kann. Operation kann man machen und wieder verschwinden, wenn man es gut gemacht hat.
Du hast in England mit Robert Edwards gearbeitet.
Richtig, und Patrick Steptoe.
Genau, und Robert Edwards hat für sein Engagement in der Kinderwunschbehandlung den Nobelpreis sogar bekommen. Und Kurt Sem hat das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen und auch das große Bundesverdienstkreuz. Du hast auch das Bundesverdienstkreuz bekommen, allerdings schon viele Jahre später, als die beiden Männer geehrt wurden. Ärgert dich das?
Ja, also Kurt Sem hat das 1995 bekommen und ich dann 2025.
Ja.
Wir sind ja auch 15 Jahre, haben wir auch Altersunterschied. Ich denke, dass das richtig war. Also okay. Ich meine, er hat das auch verdient gehabt und Bob Edwards hat natürlich auf jeden Fall den Nobelpreis verdient. Der war ja der Physiologe und ich habe zwei Jahre im Physiologischen Institut in Cambridge bei ihm gearbeitet und den habe ich wirklich sehr geschätzt. Als Mentor, als Professor, als guten Menschen, der sich also auch damals gegen vieles durchsetzen musste.
Aber du bist schon auch so eine Kämpferin, oder? Also das mit dem Dschungel, dann die minimalinvasive Chirurgie war ja auch, gab es viele Vorurteile. Reproduktionsmedizin hast du gerade selbst angesprochen, da wurde auch ein großer Kampf ausgetragen. Ja. Du hast damals, habe ich gelesen, sogar Morddrohungen bekommen, oder?
Ja, also in der Reproduktionsmedizin, das war ja so in Deutschland sehr schlecht angenommen. Und die Gruppen wie die Rote Zora, Frauenrechtlerin, haben gesagt, Frauen werden da überwältigt, die müssen schwanger werden, um sich beweisen zu können, das ist doch nicht nötig, wenn der liebe Gott es nicht will, dann machen wir das nicht. Und da gab es eine Opposition, die unser Labor zerstört haben, einmal nachts, dann ganz Mäuse rausgelaufen sind, weil ich hatte so ein Mäuse-In-Vitro-Fertilisationskultur aufgebaut. Und dann waren da auch richtig Mordsdrohungen. Mein ältester Sohn hat eine Bombe unterm Auto gefunden. Oh und das war aber auch, musste Kurt Sem auch mittragen, weil er als Chef der Klinik das ja erlaubt hat. Also auch er stand lange unter Polizeischutz und nachts zur Entbindung zu gehen durfte man nicht, musste Polizist mit mir gehen. Wir wohnten so in der Nähe der Klinik. Das sind einige Sachen, die man kaum verstehen kann. Aber die Menschen, die dagegen waren, haben einfach gemeint, das ist gegen Gottes Wille. Man soll sich da nicht, wenn der liebe Gott sagt, die wird nicht schwanger, die Frau, dann lass sie. Und das war halt schwierig, bis das anerkannt wurde.
Ich habe letztens gelesen, mittlerweile ist in jeder Schulklasse statistisch sind zwei Kinder, die in vitro gezeugt wurden.
Also,
Wahnsinn, oder?
Wir hatten gerade einen Kurs von minimalinvasiver Chirurgie, 3 Tage in Kiel bis gestern Abend. Eine nette studentische Hilfskraft, 23 Jahre alt, kommt nachher zu mir und sagt, also eine wirklich nette Lara, sagt sie, darf ich das einmal sagen? Also wenn meine Mutter nicht damals von Ihnen behandelt wird, werden weder ich noch mein Bruder geboren. Wir sind beide Retortenbabykinder. Oh. Und jetzt ist sie Medizinstudentin und hilft mit. Also ich fand das so nett, wie sie das erzählt hat. Und meine Mutter erzählt heute noch, wie lieb sie sie behandelt haben. Und das war also so Beginn dieses Jahrhunderts. 2002 oder 2003 hat sie mir erzählt. Ja.
Aber wenn du sagst, dein Sohn hat eine Bombe unterm Auto gefunden und so, hast du damals nie überlegt, auch quasi irgendwie zum Schutz deiner Familie?
Das war morgens, als wir in die Schule fahren wollten, hat er eine Schnur unterm Auto gesehen und sich runtergebückt und dann sind wir schnell zurück. Polizisten standen sowieso schon da und haben das dann gleich entschärft.
Aber hast du dir dann nie überlegt, tatsächlich eben wie zum Schutz deiner Familie dieses Engagement irgendwie aufzuhören?
Kam
ich in Frage.
Nein, also wir haben schon gesehen, dass das ein gut vorangeht und wir haben ja auch Schwangerschaften gehabt und gesehen, wie die Patienten sich gefreut haben und haben gesehen, dass das nichts Schlechtes ist. Ja. Und in unserer Klinik haben wir ja nun damit uns auch wirklich sehr, viele Kliniken in Deutschland haben das ja angefangen und also das hat sich dann schon so gesund entwickelt.
Du hast gerade schon deinen Sohn angesprochen, du hast 3 Söhne und du hattest ganz lange auch, ich muss mal nachlesen, wie viele Pflegekinder?
Also ich habe 3 Söhne und dann mein Mann, der erste Mann stammt ja aus Iran und Kinder seiner Geschwister sind dann auch, da war der deutsch-iranisch, da war der iranisch in die Revolution und so, die haben den auch nach Deutschland geschickt zum Studium, so haben wir also auch noch 3 Nichten und Neffen großgezogen, so vom 11. bis zum 18. Lebensjahr in der Schulzeit. ein Mädel und zwei Jungs.
Und dein Mann war ja auch ein sehr erfolgreicher Mediziner. Ich habe irgendwo gelesen, Genie der Pathologie.
Er war Professor der Pathologie, ja. Ein Hämatopathologe und hat also vieles entwickelt und war auch sehr engagiert und hat mich immer unterstützt, wenn ich sage, ach, jetzt reicht's. Also, ja, du darfst nicht aufgeben, du musst einfach dabei bleiben. Das war schon.
Das war damals bestimmt nicht selbstverständlich, oder? Dass quasi ein Mann seine Frau beruflich so auch quasi gepusht hat, gefördert hat.
Er hat zwar nicht
hat
mitgeholfen, die Kinder zu wickeln und solche Sachen, aber er hat mich voran. Ich unterstützt.
Okay, ja. Aber wie hast du das denn damals gemacht? Also meine Mutter erzählt immer, als ich in den Kindergarten gegangen bin, das war in den 80er Jahren, da hatten die Kindergärten höchstens bis 14 Uhr offen. Quasi vor 3 Jahren, also bevor die Kinder 3 waren, gab es überhaupt keine Betreuungsmöglichkeit. Wie hast du das geschafft?
Also in der Uni-Kindergarten in Kiel, der heute hauptsächlich für Mitarbeiter dient, diente damals nur für ledige Mütter, Schwestern, die alleinstehend waren und so weiter. Mhm. Unmöglich, dass ein Arzt seine Kinder da reinbringen konnte. Also meine Enkelkinder kriegen wir jetzt gut rein.
Aber okay.
Für uns, wir mussten dann schon die Kinder leider weit fahren zu Kindergärten. Das war nicht so einfach. Aber ich habe auch, wir haben sehr bald einen Haushälter genommen. Wir haben Männer gehabt, weil mein Mann das auch so ganz gut fand, wenn die auch kochen können. Und wir haben dann, unser ganzes Geld ging dann für den Haushälter raus. Das haben wir eigentlich von relativ früh gehabt mit den Kindern, weil ja da auch noch die 3 Neffen dabei waren. Wir hatten ja 6 Kinder da im Haus und das war also nur mit einer wirklich guten Hilfe zu bewerkstelligen.
Und wie hat euer Umfeld reagiert? Also es gibt ja heute noch den Vorwurf, Frauen, die Karriere machen und Kinder bekommen, sind Rabenmütter. Das war ja damals wahrscheinlich noch viel stärker, dieser Effekt. Musstest du dir da auch viel Kritik anhören?
Also meine Kinder haben gesagt, du warst schon wenig für uns da. Das kam okay. Schon öfters. Aber andererseits waren wir dann die Abende, die wir immer mit alle zusammen verbracht haben, die sind dann auch wirklich immer gut gewesen. Also letztlich ist da keine getrickt von meinen eigenen Kindern.
Aber das Umfeld um dich herum, also gab es Kollegen, die gesagt haben, warum hast du überhaupt Kinder, wenn du dann eh die ganze Zeit in der Klinik bist? Oder
ja klar, das gab es vor allem immer, wenn man sich irgendwo beworben hat. Dann haben sie gesagt, wie wollen Sie das denn machen mit den Kindern? Und wenn ich dann frech geantwortet habe, ja, das können, lassen Sie meine Sache sein. Ich habe mir das schon überlegt, sonst hätte ich mich nicht beworben. Dann war das natürlich nicht eine gute Antwort. Dann später bin ich ruhiger geworden, habe gesagt, wir werden das regeln und das geht schon. Also da muss man halt also auch immer aufpassen.
Genau, du hast gesagt, deine Kinder haben gesagt, du wärst jetzt nicht so viel da gewesen. Hast du eigentlich irgendwann mal dich gefragt, ob du dich entscheiden musst zwischen Kindern und Karriere, zwischen Familie und Karriere? Oder hat das in deinem Kopf diese Frage einfach nicht
gestellt? Ich habe eigentlich spät mit Kindern angefangen, erst mit 33 Jahren, obwohl ich mit der Kinderwunschbehandlung beschäftigt war und habe dann schon ganz bewusst die Kinder gewollt und war froh, dass es ohne viel Mühen geklappt hat. Und nicht mit 25, da war ich vielleicht, wäre ich vielleicht noch nicht bereit gewesen, da war ich mehr in den Beruf so verliebt. Aber dann habe ich schon auch gemerkt, dass es also wichtig ist, dass man einen Ausgleich hat. Und denke auch, dass ich auch sogar besser geworden bin in meiner Arbeit mit den Patienten, zufriedener durch die Kinder. Also nicht irgendwie eingeschränkt.
Das ist lustig, dass du sagst, du hast zu lange gewartet, 33. Die meisten Frauen kriegen heute, glaube ich, ihre Kinder über 30, oder? Und das hat sich total geändert.
Aber bei 35 geht halt schon die Kurve wieder runter, wenn man das weiß.
Jetzt kommt die Reproduktionsmediziner.
Genau. Und wir sehen das schon, die Eizellen sich nicht so leicht befruchten lassen und so. Und dann, wenn man das speziell weiß, möchte man nicht unbedingt also warten. Und als ich dann schwanger wurde, war noch nichts. Also das spricht man zwar nicht aus, aber ich war noch nicht verheiratet, habe dann geheiratet, war das schon richtig.
Heutzutage darf man das aussprechen.
Darf man es aussprechen, genau.
Ich weiß, dass deine 3 Kinder hat Kurt Sem zur Welt gebracht, also quasi dein Kollege.
Er hat nur mein erstes Kind auf die Welt gebracht.
Okay.
Dann wollte ich nichts mehr.
Okay,
und
okay.
Und da hat er sich reingedrängelt. Da konnten wir gar nichts machen als der Chef.
Ach so, okay. Ich habe es mir nämlich schon gedacht, weil wenn ich mir vorstelle, mein Kollege ist auch Arzt.
Und da hat er sogar den Venenweg gelegt, hat musste er 3-mal pieksen. Da habe ich schon gesagt, oh Gott. Weil er ganz selten so einen Venenweg gelegt hat.
Okay, von wegen, Männer sind die besten Ärzte. Du hast gerade schon gesagt, es gab einen ersten Mann und es gab auch einen zweiten.
Ja.
Und mit zu dem zweiten gibt's auch oder zur Geschichte mit dem zweiten gibt's auch ein Buch. Und du hast eigentlich deinen zweiten Mann vor dem ersten kennengelernt.
Richtig.
Ihr habt, eure Wege haben sich dann wieder getrennt. Und ich habe mich so mit der, bei der Beschäftigung deinem Lebenslauf gefragt, ob das auch damit zu tun hatte, dass du und dein erster Mann natürlich die totale Leidenschaft für die Medizin geteilt haben und ihr ja auch da sehr ehrgeizig mit viel Zeit, Investitionen quasi in diesem Thema wart. Und vielleicht der Mann, den du zuerst kennengelernt hast, diese Leidenschaft nicht so geteilt und vielleicht auch nicht so verstanden.
Das hast du also irgendwie super analysiert. Genau so ist es. Denn John, mein erster Mann, mein zweiter Mann, der leider jetzt am 17. Dezember gestorben ist.
Ja, ich hab's gehört. Tut mir leid.
Wir haben 15 Jahre gutes Leben zusammen gehabt. Also wir kannten uns während des Studiums und er hat wenig Verständnis für meine Medizin gehabt. Und wir haben uns so ein Jahr gut gekannt und dann ist er nach USA zurück und wir haben halt Briefe ausgetauscht eine Zeit lang. Aber dann habe ich gemerkt, dass es also mit Reza, den ich auch schon kannte als Kollegen während der Zeit, wir haben uns schon im Anatomiekurs kennengelernt mit Mettler und Parvarisch, mit dem Buchstaben in Tübingen. Aber dann sind wir dann nach Kiel und so weiter und dann ist der Freund eigentlich aus meinem Gesichtsfeld verschwunden. Wir haben auch 45 Jahre nichts voneinander gehört. Und ich hatte eine glückliche Ehe gehabt mit Kindern. Und der zweite Mann hat mich dann kontaktiert, nachdem der erste schon 5 Jahre gestorben war. Aus Freundschaft hat er mal an mein Elternhaus geschrieben, wie es mir geht. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen. Und er war lange geschieden. Ich war verwitwet. Und dann haben wir also uns schnell für eine zweite Ehe entschlossen.
Und das hatte dann auch damit zu tun, dass quasi deine Karriere zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen, also nicht mehr so eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat.
Also ich war ja schon emeritiert.
Ja.
Und das war natürlich, ich habe dann noch weitergearbeitet in Dubai und hier ehrenamtlich in Kiel immer noch weiter mit. Aber da war dann die Medizin mir nicht mehr so wichtig, es war der Mensch wichtiger. Und dann hat er auch sehr viel respektiert, dass ich weitergearbeitet habe. Er hat auch als Jurist hat auch noch weitergearbeitet. Wir haben also dann so eine entfernte, aber gute Ehe gehabt. Kalifornien, Deutschland und Dubai hin und her.
Genau, du hast gerade gesagt, ihr habt immer noch gearbeitet. Du arbeitest auch immer noch.
Ja, ich bin immer noch Direktor in der, es gibt also ein German Medical Center in Dubai Healthcare City. Das ist die größte medizinische Einheit im Mittleren Osten mit 3 Krankenhäusern, 2 Hotels und 170 Praxen. Und da bin ich Chef von einem German Medical Center, eine Praxis praktisch für der Gynäkologie. Wir haben auch Orthopädie-Chirurgie und alles da drin und habe 3 Mitarbeiter, die immer da sind. Und ich habe jetzt bis dieses Jahr, bin ich jeden Monat 8 bis 10 Tage da gewesen. Und jetzt habe ich mit meinem Kollegen Martin Sillem, einem sehr netten Kollegen aus Mannheim, der kommt jetzt auch in, und wir werden uns ablösen, dass ich alle 2 Monate nur komme, er alle 2 Monate für eine Woche.
Okay. Ja. Aber ans richtig Aufhören denkst du noch nicht?
Nein, das geht also auch bei mir gut weiter und wir haben viele Patienten und ich operiere vorsichtig, keine so langen Fälle und sehr gut mit der minimalinvasiven Chirurgie, Roboterchirurgie jetzt und übe in Kiel in den Trainingskursen, wenn wir Ärzte ausbilden, wie jetzt gerade wieder ein Kurs mit 3 Tagen, von Montag bis Mittwoch.
Also die Medizin ist tatsächlich eine große Liebe.
Ist es und wird es auch wahrscheinlich, solange es geht, gesundheitlich bleiben. Und meine Schüler wenn sind auch sehr nett, die sagen immer, wir werden dir schon sagen, wenn du das nicht mehr machen sollst.
Siehst du dich eigentlich als Vorbild und sehen die dich als Vorbild?
Ja.
Also auch im Sinne von Frauenförderung in der Medizin oder Frauenkarriere in der Medizin?
Also von der Sache her, dass ich dabei geblieben bin und das weiter verfolgt habe, ich denke, das ist dann auch da nicht mehr so wichtig, ob Mann oder Frau. Es ist einer, der beim Thema dabei ist. Und da ist es jetzt, bin ich jetzt mal eine Frau gewesen, die das eben so weitergeführt hat. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt Frauen bevorzuge. Genauso Männer werden da. Einer muss gut und einsetzbar sein, das ist wichtig.
Aber du beobachtest ja sicher, dass es in der Medizin da jetzt schon eine Bewegung gibt. Es gibt ja auch einen Verein, die Chirurginnen e.V., die sich speziell dafür einsetzen, dass in den operativen Fächern eben auf den Operationslisten dann auch mal die Frauen stehen.
Ja.
Wie verfolgst du das? Also wie ist deine Perspektive darauf als Frau, die zu einer Zeit angefangen hat? Ich habe gelesen, als du in Kiel angefangen hast, warst du eine Frau und um dich rum 30 Männer. Also wie beobachtest du das heute?
Ja, ich sehe jetzt zum Beispiel eine unserer, der stellvertretende Direktor an der Kieler Universität Frauenklinik, Ibram Al-Khatut, der wird jetzt Chef in Innsbruck. Jetzt sind da einige Frauen und Männer, die dann so stellvertretender Direktor werden können. Da ist zum Beispiel eine Frau, die ist jetzt nicht habilitiert, die ist aber sehr, sehr aktiv und fleißig. Und ich habe dem Klinikdirektor gestern sie auch wirklich empfohlen, dass er sie als Vertreterin nimmt, weil sie hat sich bewährt, ist lange da gewesen. Sagte, ja, aber sie ist nicht habilitiert. Ich sage, aber das gab schon früher, welche, die nicht habilitiert waren, Männer. Der bei Jonas war damals einer, der Dr. Eidmann und so. Also es ist... Ja, meinst du, kann ich eine Frau nehmen? Ich sage, unbedingt. Also ich würde schon, die hat sich auch wirklich bewiesen als ständige Superkraft und auch gut in der Operation. Und ich würde sie da auf jeden Fall empfehlen. Also ich würde schon, es setzt mich schon für Frauen ein. Aber wenn jetzt da ein gleichwertiger Mann da wäre, ist die Frage, nicht? Aber sie müssen die gleiche Rechte haben. Zum Beispiel ist sie wirklich besser als die ganzen Männer, die jetzt da sind.
Was hat sich denn deiner Meinung nach verbessert für Frauen in der Chirurgie oder in der Gynäkologie?
Also die Mutter und Frau zu sein, gibt ja mehr Möglichkeiten heutzutage, weil auch Männer in Mutterschutz gehen oder Vaterschutz gehen. Und das Ganze wird nicht so kritisch gesehen, wenn man ein paar Monate ausfällt. Bei mir, wenn man da so drei Monate ausgefallen ist, 6 Wochen vorher, 2 Monate nachher, muss man wieder absolut von vorne anfangen.
Und, okay. Wie lang bist du dann zu Hause geblieben? Ja, oder warst du?
Durfte man so in meiner Zeit 6 Wochen vor der Geburt und 6 Wochen nach der Geburt, 2 Monate nach der Geburt. Und das habe ich schon immer gemacht. Aber ich habe auch während der Zeit Chefarztvertretung gemacht, in Husum zum Beispiel einmal, um einen Operationskatalog vollzukriegen.
Okay.
Mit den Babys, ja. Mit dem 2-jährigen Sohn und mit einem neugeborenen Baby.
Die hattest du mit dabei in der Klinik oder wie hast du das gemacht?
Habe ich mitgenommen. Ja, die waren auf der neugeborenen Station und ich habe eine Studentin, die musste auf meine Kinder aufpassen.
Ist eine gute
Freundin geworden. Ja. In Husum habe ich das gemacht nach einer Geburt, Chefarztvertretung am 10. Tag nach der Geburt, weil ich einfach meinen Katalog vollkriegen wollte und den nicht voll hatte. Und dann habe ich das im SEM vorgelegt. Wo haben sie die Operationen gemacht? Habe ich in Husum gemacht. Ja, bitte, Operationsberichte. Alles vorgelegt, gemacht. Gut, dann muss das anerkennen.
Okay.
Zur Facharztausbildung-Einreichung.
Ja. Wie betrachtest du das im Nachhinein? War das psychisch-körperlich eine Herausforderung, so kurz nach der Geburt?
Ich war immer so begeistert dabei, dass es ging auf das Stillen, dann konnte ich auf die Neugeborenenstation zwischendurch stillen, das ging alles. Also da waren nette Mitarbeiter, die haben das alles mitgemacht.
Vielleicht gehen wir nochmal zurück auf das Fachliche. Also ich hatte ja schon gesagt, du hast eigentlich 2 Fachbereiche begleitet, die am Anfang relativ kritisch betrachtet wurden. Auch die minimalinvasive Chirurgie. Ich habe gelesen, irgendjemand hat dann sogar gefordert, man sollte Herrn Semm doch seine Approbation aberkennen, nachdem er irgendwie für diese Form der Operation eingestanden hat. Wie hast du das damals an seiner Seite miterlebt?
Ja, also in der Klinik, in der er Chef geworden ist, an der Kieler Universitäts Frauenklinik, er kam ja aus München, waren natürlich auch Kollegen, die gute Operateure waren und da schon 10 Jahre gearbeitet haben. Die haben das absolut abgelehnt, dass der neue Chef diese Techniken macht. Und da war eine Zwist. So, als ich dann da anfing, musste man sich entscheiden, geht man mit dem neuen Chef oder ist man die konservative Gruppe? Und ich fand das gleich faszinierend und habe mit der neuen Gruppe angeschlossen. Da kam ja mit 3, 4 Oberärzten, die er mitgebracht hat und die natürlich ihn unterstützt haben. Aber die anderen Bodenständigen, die mussten das sehr mit sich kämpfen, dass sie das überhaupt anerkennen wollten. Einer hat dann gefordert, dass er ein Elektroenzephalogramm bekommt. Der spinnt ja, der muss untersucht werden. Der wurde vom OP-Tisch weggezogen sozusagen. Und also waren viele Ereignisse. Natürlich waren auch Probleme aufgetreten in der Operation, in der Überwachung der Patienten. Das musste sich alles erst etablieren. Und da hat man nicht die Unterstützung der Chirurgen und der anderen medizinischen Fakultäten gehabt. Die haben gesagt, oh, da ist schon wieder was passiert in der Gynäkologie. Und da braucht er auch ein absolut gutes Team, das mit ihm gearbeitet hat. Und in dem Team war ich natürlich verankert. Und das hat auch uns zusammengebracht. Aber das hat halt auch gezeigt, dass die Technik absolut nicht anerkannt war. Als Beispiel, ich habe mal nachdem wir 2 Jahre Eierstockzysten entfernt hatten und das auch gut gemacht, die Patienten gesund waren, habe ich da publiziert, 76 Fälle, und dann bei einem Kongress vorgetragen. Da sagte ein renommierter Professor Ober, der Chef der Erlanger Frauenklinik damals, also junge Kollegin, hören Sie mit dem Schmarrn auf, den der Herr Semm da erzählt. Das kann man ja nicht hören. Das ist ja Verbrechen, was da gemacht wird. Das ist doch alles erlogen, was Sie da erzählt haben. Ich sage, was ist erlogen, Herr Professor? Das sind Fälle von Patienten, die haben wir zusammengestellt. Die sind alle gemacht worden. Dem Patienten geht's allen gut. Aber so musste man das verteidigen. Das haben Sie absolut nicht akzeptieren wollen.
Mhm. War das auch ein Punkt, warum Herr Semm dann vielleicht dich als Frau auch so eng an seiner Seite akzeptiert hat, obwohl er eigentlich dachte, Männer sind die besseren Mediziner, weil du da auch sehr loyal an seiner Seite gestanden hast?
Naja, er hat halt auch gesehen, wer etwas geleistet hat. Er hat da gesagt, zum Beispiel, da ist jetzt der Weltkongress da und da und ich bin der Präsident, wer kann etwas vortragen? Habe ich gesagt, ich kann diese Fälle zusammenstellen, die wir gemacht haben, und kann ich als Vortrag fordern. Und da hat sich kein Mann zum Beispiel gemeldet. Dann
echt?
War er froh, dass da einer das war. Wenn sich aber ein anderer gemeldet hätte, wäre der wahrscheinlich vorgezogen worden.
Wie viele Frauen haben auf so Kongressen vorgetragen damals? Fast niemand, oder?
Ja, unter 1%, ja. Gar nicht. Mhm. Und das ging auch dann, als es um Lehrstuhlbesetzungen ging. In München zum Beispiel war da angestanden und da haben sie ihm schon im Vorhinein gesagt, also eine Frau nehmen wir sowieso nicht. Brauchst gar nicht versuchen, eine Frau hinzuschicken. Ein Weib nehmen wir nicht.
Oh Gott, ja. Ein Weib. Okay.
Als ein Chefarzt.
Und woher hast du dann damals quasi so den Mut vielleicht auch genommen, auf so Kongresse zu fahren und Vorträge zu halten als einzige oder als eine Frau unter sehr wenigen Frauen?
Naja, es wurde dann schon anerkannt, dass hat ja auch jeder kritisch hinterfragt, aber wir haben dann schon gemeinsam auch die Technik entwickelt und dann ist es dann nicht mehr so wichtig gewesen, ob Frau oder Mann.
Aber trotzdem ist es ja bis heute ein Problem, dass auf den Kongressen und so zum Beispiel immer noch die Quote derer, die da was vorstellen, ist die Quote immer noch auf Seiten der Männer. Was würdest du jetzt Frauen sagen, die vielleicht irgendwie ein bisschen Scheu haben, sich auf eine Bühne zu stellen und ihre Arbeit zu präsentieren? Was würdest du sagen, wie kann man diese Scheu loswerden?
Die müssen nur in ihrer Sache gut sein und das gut und cool bringen, dann kommen sie genauso weiter. Also ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr möglich, dass eine Frau als Frau abgelehnt wird, wenn sie einen ordentlichen Vortrag bringt oder eine ordentliche Publikation bringt. Es ist uns ja auch so gegangen in der Thematik. Wissenschaftliche Arbeiten der minimal invasiven Chirurgie wurden von guten Journalen und Fachgesellschaften abgelehnt, weil sie eben sagten, das ist nicht die richtige Chirurgie. Und das hat uns natürlich auch zusammengebracht, wenn wir dann eine Arbeit da und dort wieder eingereicht haben und gesehen haben. Und da ging es dann nicht mehr so um Mann und Frau. Aber ich würde sagen, tatsächlich ist es immer noch so, im operativen Gebiet muss eine Frau sich ein bisschen mehr durchsetzen, aber sie kommt eigentlich weiter und es gibt viele Frauen, die Chefärztinnen sind und tüchtig sind und das auch bewiesen haben.
Es gibt einen Artikel in der Zeit von dir von 1985, dort wirst du bezeichnet als eine der wenigen Halbgöttinnen in Weiß. War dir das damals eigentlich selber bewusst, dass du da als Frau irgendwie eine Sonderrolle einnimmst? Also dass du tatsächlich eine von wenigen Frauen in diesem Bereich bist, die so erfolgreich ist?
Nein, der Begriff Halbgöttin Weiß war ja für einen Arzt eigentlich so gedacht, dass er Abstand von seinem Patienten ist. Und ich fand das nicht schön, aber dass eine Frau das auch sein könnte, damals war mir also nicht irgendwie unangenehm, das war einfach so ein Begriff. Ich habe mal gesagt, aber man darf nicht als Halbgöttin, muss als Freund der Patienten betrachtet werden. Das ist viel wichtiger und im Verständnis und in der ganzen Therapiemodalität besser. Es war ja auch so mit meinem Kollegen Kurt Semm, er konnte nicht mit einer Patientin so sprechen, wie sie nun starb. Das war für ihn schwierig. Und so Dinge konnte ich immer besser machen. Und wir haben uns auch da ergänzt dazu. Der eine kann das eine, der andere kann das andere besser. Also da, glaube ich, muss man immer sehen, wer was besser kann und das dann zusammen in einem Team machen.
In der Laudatio, als du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast, wurde gesagt, du bist eine Pionierin der Gleichstellung von Frauen in leitenden Positionen. Aber wenn ich mich so mit dir unterhalte, habe ich das Gefühl, das siehst du gar nicht so unbedingt, oder? Du bist da sehr...
Ich denke, die Zeit hat die Entwicklung auch gebracht.
Ja.
Die Erkenntnisse waren da und die haben wir angewandt. Und das ist einfach, ich denke, es ist eine Entwicklung der Zeit auch, bei der ich das Glück hatte, mitwirken zu können. So würde ich es ausdrücken. Ja.
Was gibt dir denn die Medizin bis heute? Warum ist es die große Leidenschaft zur Medizin geworden in deinem Leben?
Also die Familie, die Bindung an Gott und mein Beruf ist etwas, was mir einfach das A und O im Leben ist. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als einer Patientin, bei mir sind es meistens Frauen, aber in der Kinderwunschbehandlung auch Paaren, zu helfen, zu sehen, dass Schmerzen weggehen, zu sehen, dass ein Lächeln wiederkommt. Und zu helfen, dann auch zu sterben, wenn es sein muss, wenn es nicht mehr weitergeht. Also es gibt eigentlich keinen schöneren Beruf, den ich mir vorstellen könnte. Mhm. Und das würde ich auch wieder ergreifen, den gleichen Beruf.
Und es muss doch auch ein schönes Gefühl sein, wenn du siehst, dass die minimalinvasive Operationstechnik wie auch die Reproduktionsmedizin eine große Erfolgsgeschichte geworden sind, trotz all der Zweifel und Zweifler vor allem am Anfang, die es gegeben hat. Das muss doch auch ein sehr gutes Gefühl sein.
Also die Entwicklung insgesamt von Techniken hat Freude gebracht. Und da ein Zeitzeuge mit dabei zu sein und auch mit etwas zu bewegen, Antibiotika wurden entwickelt. Moderne radiologische Diagnostik, dass man besser sehen kann, dass man Bilder in das Operationsfeld reininterpretieren kann, die Roboterchirurgie. So viele technischen Entwicklungen, die haben halt auch in unseren beiden Gebieten der minimalinvasiven Chirurgie und in der Reproduktionsmedizin geholfen, dass wir richtig weitergekommen sind. Und es wird dann noch sehr viel weitergehen. Es werden noch bessere Möglichkeiten kommen und es ist einfach eine schöne Zeit gewesen, dabei zu sein. Und ich sehe auch mit Freuden, wie es weitergeht.
Du bist ja noch dabei, wollte ich gerade sagen. Genau. Ja. Guido, ich sage vielen Dank, dass du unsere Gästin warst. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank.
Falls ihr mehr über Lilos Zusammenarbeit mit Kurt Semm erfahren wollt und oder über die Anfänge der minimalinvasiven Chirurgie, dann empfehle ich euch unsere Spezialfolge des Podcasts Eine Dosis Wissen. Darin hat meine Kollegin Laura Weißenburger mit Lilo gesprochen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge Frau Doktor übernehmen Sie, erscheint am 6. April.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.